Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim, Kakadu und ich nehme euch heute mit ins Theater. Die Vorstellung, die geht gleich los.
Theater ist viel aufregender als Fernsehen. Theater zwingt dich zum Hinsehen.
Ja, da hast du vielleicht recht. Weißt du denn auch, was wir heute sehen?
Die Drei-Groschen-Oper.
Sehr richtig, der feine Herr Vogel hat sich vorbereitet. Und weißt du auch, von wem die Drei-Groschen-Oper ist?
Die Drei-Groschen-Oper ist weltberühmt und von Bertolt Brecht.
Wieder hast du komplett recht. Und um diesen Bertolt Brecht dreht sich heute die Sendung. Der war nämlich ebenso berühmt. In seinen Theaterstücken ging es um Ungerechtigkeiten und dass die Starken die Schwachen ausnutzen. Kennst du auch das berühmteste Lied aus der Drei-Groschen-Oper?
Und der Haifisch, der hat Zähne.
Na? Und die trägt er im Gesicht. Ja, jetzt habe ich doch tatsächlich im Radio gesungen. Dabei habe ich mir doch immer zum Wohle aller vorgenommen, das nie zu machen. Na gut, wir sind ja auch im Theater und Gesang zu Ehren von Bertolt Brecht ist natürlich okay. Seine Theaterstücke, die sind teilweise auch ganz schön schräg. Wir lassen uns davon jetzt ausführlich erzählen, denn kommenden Sonntag vor 60 Jahren, also am 14. August 1956, ist der berühmte Dichter gestorben. Nils Kaiser berichtet uns zusammen mit den Kakadu-Kinderreportern, warum die Werke von Bertolt Brecht auch für uns heute noch interessant und wichtig sind.
Schöner grüner Mond von der Mama, leuchte uns, denn wir haben heute,
ist sehr kritisch, der halt drüber nachdenkt, was der Mensch, was die ganze Menschheit mit sich macht.
Es sind natürlich Texte zum Nachdenken und sind auch sehr gute Texte.
Da kann man schon drüber etwas lernen.
Bertolt Brecht wollte ein lebensnaher Dichter sein. Seine Texte sollten den Menschen dabei helfen, ihr Leben zu meistern, einen guten Weg durchs Leben zu finden, so wie der grüne Mond von Alabama dabei helfen kann, sich im Dunkeln zurechtzufinden. Bertolt Brecht liebte die einfachen Dinge, wie zum Beispiel die schaurigen Räubermoritaten, die er in seiner Kindheit von den Bänkelsängern gehört hatte, auf den Jahrmärkten in seiner Heimatstadt Augsburg, wo er 1898 geboren wurde. Brecht schrieb vor allem Gedichte und Theaterstücke, zum Beispiel die Drei-Groschen-Oper, und die fängt mit genau so einer Räubermoritat an. Auf einer sehr alten Schallplatte kann man den Dichter sogar noch selbst singen hören.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Bertolt Brecht war ein sozialkritischer Dichter. Das heißt, er beklagte die Ungerechtigkeiten in der Welt, die er gerne verändert hätte. Dass es mächtige Menschen gab und andere, die nichts zu sagen hatten, und dass es Arm und Reich gab. In seinem Gedicht vom Pflaumenbaum hat er das zum Ausdruck gebracht. Man muss sich nur einmal vorstellen, dass es zum Beispiel einem Kind so ginge wie dem Pflaumenbaum in dem Gedicht.
Im Hofe steht ein Pflaumenbaum. Der ist klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden. Ja, größer werden, das möchte er gern. Sie ist keine Rede davon. Er hat zu wenig Sonnen. Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Doch er ist ein Pflaumenbaum. Man kennt es an dem Blatt.
Vorgetragen hat das Gedicht vom Pflaumenbaum Wolfram Zimmermann. Er ist Theaterregisseur und hat in Köln im Theater am Sachsenring ein Brecht-Stück für Kinder inszeniert. Darin kommt auch das Gedicht vom Pflaumenbaum vor, der nicht wachsen kann.
Dahinter steckt eben, dass eigentlich jedes Lebewesen oder jedes Kind auch eigentlich optimale Lebensbedingungen haben müsste, um das, was in ihm steckt, entwickeln zu können. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt bei Brecht. Da meint er eben, dass man immer vom Standpunkt derjenigen aus eigentlich die Welt betrachten sollte, die sozusagen unterprivilegiert sind, die beherrscht werden, weil da eigentlich auch das Potenzial für eine Veränderung da ist. Die Herrschenden, die Reichen, die alles besitzen, die haben ein Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist, natürlich. Während diejenigen, die beherrscht werden, ein Interesse an Veränderungen haben.
In Brechts bekanntestem Stück, der Dreigroschenoper, treten Bettler und arme Leute auf. Und die haben den Reichen und Mächtigen einiges zu sagen.
Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden.
Hoppala, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das klingt etwas anders als bei klassischen Dichtern wie Goethe oder Schiller.
Ich glaube, Bertolt Brecht will damit sagen, dass man, wenn es ums Essen geht, wenn man hungert, dass man, glaube ich, nur auf diese eine Sache, auf das Essen achtet, dass man etwas zu essen bekommt, egal mit welchen Mitteln. Das ist das Wichtigste, was man zum Leben braucht. Klar, es nützt einem natürlich nichts, wenn man gut ist und trotzdem verhungert.
Also er hat harte Worte benutzt, zum Beispiel fressen. Also wahrscheinlich sollte es auch darauf hinweisen, dass man sich halt nicht benimmt, wenn man hungert.
Weil Essen ist ja eigentlich wichtiger als Benehmen. Man kann sich super schlecht benehmen und nicht verhungern oder sich super benehmen und verhungern. Aber ich denke, da ist das Erste besser.
Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Geh tun. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug.
Bertolt Brecht arbeitete mit vielen Komponisten zusammen, denn Musik war für ihn ein wichtiges Mittel, um seine Texte zu vermitteln. In fast jedem seiner Theaterstücke gibt es Lieder und Songs. In der Dreigroschenoper sind sie von Kurt Weill komponiert. Zusammen mit zwei Sängerinnen ist der Frankfurter Lehrer und Klavierspieler Bernd Winter zurzeit dabei, ein Musikprogramm mit Brecht-Songs auf die Beine zu stellen.
Das ist halt auch eine Musik, die einfach alle Leute ansprechen soll und deswegen auch auf den ersten Blick so eine gewisse Einfachheit hat. Also man denkt, man könnte die mitsingen und das denkt man so lange, bis man wirklich versucht, ein Programm draus zu machen und selber zu singen, dann merkt man, wie schwierig es tatsächlich ist.
Darum hau ihm eben ruhig auf den Hut.
Bernd Winter gibt auch Musikunterricht. Seine Erfahrungen damit, wie die Brecht-Texte und Lieder bei Kindern ankommen, sind unterschiedlich.
Da muss ich sagen, dass also jüngere Schüler es ganz gerne singen, aber es noch nicht wirklich können, weil es einfach schwerer ist, als man denkt. Und ältere Schüler eigentlich so ein bisschen befremdet sind von dieser scheinbaren Einfachheit der Texte und auch der Musik. Aber ich denke, Spaß kann man auf jeden Fall in jedem Alter mit der Musik haben.
Und den haben auch die beiden Sängerinnen Silvia Klintwood und Saskia Bittendorf. Saskia ist Anfang 20 und erzählt, dass bei ihr in der Schule der Brecht schon gar nicht mehr vorkam. Ist Brecht etwa out?
Ich habe eigentlich in der Schule noch nicht wirklich viel mit Brecht zu tun gehabt. Also ich habe eigentlich in der Schule fast gar nichts über Brecht weder gelesen noch gelernt. Wir haben das sehr vernachlässigt, aber in meiner Schauspielgruppe haben wir die Dreigroschenoper aufgeführt und ich weiß nicht, von Anfang an hat mich das fasziniert, diese Musik. Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz nett, so einen Brecht-Abend mal mit verschiedenen Liedern zu initiieren.
Ob out oder nicht, Brecht-Songs machen offenbar Spaß. Auch Kindern, findet Bernd Winter. Er hat sogar ein Gedicht gefunden und vertont, das Brecht für Kinder geschrieben hat.
Das heißt, was ein Kind gesagt bekommt, das sind alles so Sprüche, die wir von Großeltern, von Eltern schon mal gehört haben, die alle sehr gut gemeint sind. Aber gerade die Sprüche sind die Kinder irgendwie, heute würde man sagen, nerven.
Der liebe Gott sieht alles, man spart für den Fall des Falles. Die werden nichts, die nichts taugen, schmücken ist schlecht für die Augen. Kohlen tragen, stärkt die Glieder, die schöne Kinderzeit, die kommt nicht wieder. Man lacht nicht über ein Gebrechen, du sollst Erwachsenen. Man greift nicht zuerst in die Schüssel über Tisch. Sonntagsspaziergang macht frisch. Zum Alter ist man ehrerbötig. Süßigkeiten. Kartoffeln sind gesund, ein Kind hält den Mund.
Puh, das klingt jetzt aber gar nicht so out. Das sind alles Sprüche, die in veränderter Form Kinder auch heute noch kennen.
Halt den Mund und man soll nicht dem Papa widersprechen.
Schmotz nicht.
Geh ins Bett.
Guck nicht so lange Fernsehen.
Hör endlich mit dem Computerspielen auf und schalt endlich mal den Bildschirm aus.
Mach deine Hausaufgaben.
Beeil dich jetzt mal, sonst kommst du zu spät aus Schule.
Wenn es Kinder gibt und welche, die auch die Verantwortung für die Kinder haben, werden die immer irgendwelche Regeln setzen. Das ist ja auch gut. Aber man muss halt schauen, was man für Regeln setzt und wo die Grenzen sind.
Ich glaube, der war immer so ein bisschen erwachsenenkritisch.
Das war er, der Brecht. Denn genauso wie die Reichen gegenüber den Armen, sollten auch die Erwachsenen gegenüber den Kindern ihre Macht nicht missbrauchen. In der Wirklichkeit aber war das so. In seinen Theaterstücken, so sagt Brecht, wolle er den Zuschauern diese Wirklichkeit vor Augen führen, damit sie darüber nachdenken können.
Wir wollen auf der Bühne das wirkliche Leben beschreiben, und zwar so, dass der es sieht, fähiger wird, dieses Leben zu meistern.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Brecht sich eine ganz neue Form des Theaters ausgedacht. Die Schauspieler brauchen sich zum Beispiel gar nicht richtig zu verkleiden, denn man soll immer erkennen, dass sie nur eine Rolle spielen. Den Theaterregisseur Wolfram Zimmermann erinnert das an die Rollenspiele bei Kindern.
Wenn Kinder spielen, dann sagen die ja auch, ich wäre jetzt das und das und du wärst das und das und ich hätte jetzt das und das gemacht und du hättest dann das gemacht und ich hätte dann das gesagt und du wärst jetzt tot und so weiter. Ist natürlich, jeder weiß natürlich, das ist nicht so. Das wird so einfach nur so durchgespielt. Und diese Art des Kinderspiels, das geht ein bisschen in diese Richtung von dem, was Brecht eigentlich auch gewollt hat. Das heißt also, der Schauspieler zeigt, wie ein Mensch sich in einer bestimmten Situation verhält, aber er distanziert sich auch von dieser Person, die er darstellt, dass man auch als Zuschauer eine Distanz dazu gewinnen kann und dann auch darüber nachdenken kann. Also dass jetzt man nicht sozusagen gefühlsmäßig wieder sich da reinsteigert, sondern dass man cool bleibt und seinen Verstand da nicht abschaltet, sondern einfach auch überlegt, warum verhält er sich jetzt so? Könnte er sich anders verhalten? Und das spielt der Brecht an Figuren eben durch.
Zum Beispiel in seinem Stück vom Ja-Sager und vom Nein-Sager, das er für Kinder geschrieben hat. Die Musik dazu ist wieder von Kurt Weill. Am Beginn der 30er Jahre wurde dieses Stück sehr oft aufgeführt. Die Geschichte spielt vor langer Zeit. Eine Gruppe von Menschen begibt sich auf eine gefährliche Bergwanderung, um aus dem Nachbarland Medizin zu holen, denn in ihrem eigenen Land herrscht eine Seuche. Ein Junge aber ist so erschöpft, dass er nicht weiter kann. Wenn man ihn zurücklässt, wird er wahrscheinlich sterben. Wenn man ihn aber wieder nach Hause bringt, kann man die lebenswichtige Medizin nicht holen. Was tun? Der Junge soll selbst entscheiden. Er wird gefragt, ob er damit einverstanden wäre, wenn man ihn zurücklässt. Brecht hat das Stück zweimal geschrieben. Einmal antwortet der Junge mit Ja, einmal mit Nein. Die Zuschauer sollen darüber nachdenken, welches die bessere Antwort sein könnte.
Ich hätte Nein gesagt. Ich hätte auch gesagt Nein, weil wenn es ihm wieder besser geht, kann er ja wieder losgehen und die Medizin holen.
Man könnte die Gruppe ja vielleicht auch teilen oder so, dass er ein paar weitergehen, einfach ein paar ihn zurückbringen.
Es ist halt schwer zu entscheiden.
Wenn es eine Situation ist, die vielleicht nicht so gefährlich ist, also nicht todbringend ist, dann kann man sich das Ganze auch noch ganz anders überlegen. wenn es vielleicht nur eine Gefahr ist, dass man einen Schnupfen kriegt, wenn man da oben bleibt.
Es wäre besser, dass man es ohne Tod macht.
Jeder wird mit dem Jungen da irgendwie mitfiedert. Das ist zwar nur ein Theaterstück, aber im Film ist man auch immer für einen bestimmten.
Friede auf unserer Erde, Friede auf unserem Feld, dass es auch immer gehöre dem, der es gut bestellt. Friede in unserem Lande, Friede in unserer Stadt, dass sie den gut behause, der sie gebaut hat.
Bertolt Brecht wollte mit seinen Stücken zu den Veränderungen beitragen, die er für nötig hielt, damit alle Menschen ein schönes und glückliches Leben führen können. Das Allerwichtigste dabei war für ihn der Frieden.
Der Friede ist das A und O aller menschenfreundlichen Tätigkeiten, aller Produktion, aller Künste, einschließlich der Kunst zu leben.
Die Zeiten, in denen Brecht lebte, waren aber nicht besonders friedlich. Zwei Weltkriege hat er miterlebt, und als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen und eine Diktatur errichteten, musste Brecht aus Deutschland fliehen.
Die Nationalsozialisten haben entschieden, was Kunst für sie ist und was Kunst ist, die man nicht mehr hören darf. Und der Brecht hat halt zu dieser Ausgrenzung gehört. Zu denen haben sie gesagt, seine Sache passt uns nicht, und deswegen ist er halt geflohen.
Da hat er auch gegen den Krieg ein Gedicht geschrieben, und das durfte halt natürlich niemand zu Gesicht bekommen. Dann musste er natürlich auch weg.
Kinderkreuzzug. In Polen im Jahr 39 war eine blutige Schlacht, die hatte viele Städte und Dörfer zu einer Wildnis gemacht. Schnee fiel, als man sich's erzählte, in einer östlichen Stadt von einem Kinderkreuzzug, der in Polen begonnen hat. Da trippelten Kinder hungernd in Trüpplein hinab die Chausseen und nahmen mit sich andere, die in zerschossenen Dörfern stehen. Sie wollten entrinnen den Schlachten, dem ganzen Nachtmahr, und eines Tages kommen in ein Land, wo Frieden war. Da war ein kleiner Führer, das hat sie aufgerichtet. Er hatte eine große Sorge, den Weg, den wusste er nicht. Wo einst das südöstliche Polen war, bei starkem Schneewehen, hat man die 55 zuletzt gesehen. Suchend nach dem Land mit Frieden, ohne Donner, ohne Feuer, nicht wie das, aus dem sie kamen. Und der Zug wird ungeheuer.
Der Kinderkreuzzug ist eines der traurigsten Gedichte von Bertolt Brecht. Im Krieg, wo Menschen verhungern und getötet werden, leiden die Kinder am meisten.
Menschen zu töten, da geht es nur um Macht. Und ich glaube, Bertolt Brecht will vermitteln, dass Kinder so nicht denken. Und das ist auch gut so, dass Kinder so nicht denken. Und dass man auf sie achten sollte, was die davon halten.
Deswegen hat der Bertolt Brecht wahrscheinlich auch darüber ein Gedicht geschrieben, über Kinder, weil die halt am meisten gelitten haben. Und vielleicht sollten die Erwachsenen die Kinder mehr ernst nehmen.
Dass Brecht die Kinder sehr ernst genommen hat, zeigt er in einem Gedicht, zu dem Pianist Bernd Winter und Sängerin Sylvia Klintwood sich wieder Musik ausgedacht haben. Die Bitten der Kinder.
Die Häuser sollen nicht brennen. Bomber sollte man nicht kennen. Die Nacht soll für den Schlaf sein. Leben soll keine Straf sein. Die Mütter sollen nicht weinen. Keiner sollt müssen töten einen. Alle sollen was bauen, da kann man allen trauen. Die Jungen sollen's erreichen, die Alten desgleichen.
In dem Gedicht werden natürlich die Wünsche der Kinder wiedergespiegelt, was eigentlich auch die Wünsche der Erwachsenen sind. Nur manchmal siegt bei den Erwachsenen halt das Verlangen der Macht über diese Wünsche. Die wollen lieber Macht haben als Frieden. Und das sind aber die gleichen Wünsche wie heutzutage. Das will heutzutage auch jeder, vor allem die, die heutzutage noch im Krieg leben.
Bertolt Brecht lebte nach dem Krieg in der DDR, wo die Idee des Kommunismus, die Gleichheit aller Menschen ohne Arm und Reich, verwirklicht werden sollte. Brecht war zwar ein Anhänger dieses Kommunismus, aber auch in der DDR behielt er eine seiner wichtigsten Eigenschaften bei, alles zu hinterfragen und anzuzweifeln. Dass es mit dem Kommunismus und der DDR nicht geklappt hat, hat er nicht mehr miterlebt. Er ist früh gestorben, 1956 mit 58 Jahren. Zu dieser Zeit war er sehr berühmt, heute ist er das nicht mehr ganz so. Nur knapp die Hälfte aller Deutschen hat überhaupt schon einmal etwas von ihm gelesen oder ein Stück gesehen. Im Theater läuft er auch gar nicht mehr so oft. Ist Brecht also out? Regisseur Wolfram Zimmermann findet das jedenfalls nicht.
Der Brecht, der zeigt eben, dass man sich mit der Zukunft beschäftigt. Was wird mal werden hier in dieser Welt? Und deswegen ist, glaube ich, schon der Brecht für alle interessant, die sich für die Zukunft der Menschheit interessieren.
Wer Probleme der Menschheit bearbeitet, betrachtet, dessen Texte werden immer aktuell sein, weil solange die Menschheit es gibt, gibt es auch Probleme der Menschheit.
Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihm auf den Hut. Hast du ihm auf den Hut gehauen, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihm eben ruhig auf den Hut.
Bertolt Brecht, vor 60 Jahren ist der Dichter gestorben. Deshalb haben sich die Kakadu-Kinderreporter zusammen mit Nils Kaiser mit seinen Texten beschäftigt und uns aus seinem Leben berichtet. Ja, das war der Kakadu-Entdeckertag. Am Sonntag ist hier wieder Hörspielzeit. Dann sind wir dabei, wenn Mattis Unglaubliches erlebt. Der sitzt an seinem Schreibtisch, malt einen Sternenkrieger mit allem Zip und Zap und plötzlich kommt Bewegung in das Blatt.
So. Du kriegst noch ein Schwert. Nee, ein dickes Laserschwert. Ja, das ist es. Warte, das wird grellblau. Damit kannst du sie alle weghauen.
Wen soll ich weghauen?
Was? Na, wen soll ich weghauen? Du kannst sprechen?
Klar. Also was ist jetzt? Wen soll ich wegpusten?
Ja, keine Ahnung. Das sagt man halt so.
Genau, langweilig, das sagen viele Mann. Und dann will ich zuschlagen und niemand kann mir sagen, auf wen ich gehen soll.
Na, der ist ja drauf. Wie ihr euch vorstellen könnt, sorgt das Kerlchen, ich meine natürlich der große Sternenkrieger, für ordentlich Trubel. Was gar nicht so schlecht ist, denn Mattis war vorher oft ganz schön einsam. Warum und was für ein Abenteuer Mattis mit seinem neuen Freund erlebt, das erfahrt ihr am Sonntag um kurz nach 8. Und vorher um 7:30, da hören wir uns zur Kakadu-Frühaufsteher-Ausgabe wieder. Jetzt geht's hier im Deutschlandradio Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.